herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutiert für euch Martin Storr aus Starnberg und ich habe uns einen Gast mitgebracht, den haben wir vor einigen Wochen schon bei uns auf der Verdauungscouch gehabt, Professor Dr. Christian Labenz. Ganz herzlich willkommen, lieber Christian. Danke, dass du wieder mal dabei bist. Die letzte Folge war wirklich sehr, sehr schön mit dir aufzunehmen. Und ich möchte euch nochmal vorstellen, den Christian. Christian ist leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor an der Uni Mainz. Und er leitet dort die Leberambulanz, weil er ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Und sein wissenschaftlicher Schwerpunkt, der liegt sehr auf Lebererkrankungen, insbesondere der Leberzirrhose. Die heutige Folge, die heißt Fettleber, welche Diagnostik ist erforderlich? Lieber Christian, schön, dass du mit dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, Martin. Ich habe meinen Platz auf der Couch schon sehr vermisst, deswegen danke, dass ich heute wieder auf eurer Verdauungscouch Platz nehmen darf.
Ich habe ihn dir warm gehalten. Wenn wir über die Diagnostik der Fettleber so sprechen, ist ja eigentlich die erste Frage, wer sollte eigentlich untersucht werden? Wem rätst du denn, dass er sich bezüglich der Fettleber oder überhaupt der Lebererkrankung untersuchen lässt und wann soll er das tun?
Ganz wichtiger Punkt und gute Frage, Martin. Also es ist so, es macht keinen Sinn, einfach mal blind jeden zu untersuchen, weil das haben wir selber mal ausprobiert im Rahmen einer Studie und haben im Rahmen des Checkup 35 jeder Person, die da teilgenommen hat, angeboten, Leberwerte zu bestimmen und zu gucken, ob hier ein Risiko für eine fortgeschrittene Lebererkrankung vorliegt. Und das so ganz ungerichtet zu machen, macht wenig Sinn. Das ist, glaube ich, auch nicht kosteneffektiv, wenn man ganz ehrlich ist. Und generell ist es so, wenn wir vom Thema Fettleber sprechen, dann sollten wir vor allem bei Personen mit Risikokonstellationen suchen oder beginnen zu suchen. Und das sind natürlich Personen, die übergewichtig sind, also eine Adipositas haben, oder Personen, die einen Typ-2-Diabetes Mellitus haben oder Personen, die beispielsweise eine Fettstoffwechselstörung haben. Also das typische metabolische Syndrom, wie es ja auch so in den Medien ist. Das sind die Personen, wo wir nach Fettlebererkrankungen gucken sollen. Was ich aber auch noch anmerken muss, wir sprechen jetzt natürlich vor allem über die Fettleber, aber ich finde, es ist auch eine wichtige Botschaft. Einmal im Leben ist es jetzt erlaubt, dass wir im Rahmen des Checkup 35 auch nach Hepatitis B und Hepatitis C suchen. Und zur Elimination dieser Viruserkrankung sollten wir das auch wirklich wahrnehmen. Deswegen, ich kann hier auch nur zu werben, wer sich für den Checkup 35 qualifiziert, soll das doch unbedingt auch einmal beim Hausarzt vornehmen lassen, damit wir die Hepatitis C bei uns eliminiert bekommen.
Gibt es denn Risikogruppen, bei denen ein strukturiertes Fettleberprogramm mit integriert ist? Gibt es irgendwelche Erkrankungen, wo man sagt, da muss das getan werden?
Das ist leider bei uns in Deutschland noch nicht integriert. Ich werbe zwar dafür und wir hatten das damals dann auch mit dem Checkup 35 versucht, aber das ist ja leider nicht in die Versorgung gekommen. Aber wofür ich werben kann, ist, dass jede Patientin, jeder Patient, der oder die einen Typ-2-Diabetes hat, sollte sich unbedingt nach Fettlebererkrankung und dann weitergehend, vor allem nach einer Vernarbung der Leber, untersuchen lassen. Da halte ich das für ganz, ganz wichtig, weil wir kennen von Untersuchungen in Deutschland und auch in den USA, dass bei den Typ-2-Diabetes-Patientinnen und Patienten tatsächlich um die 70%, zum Teil sogar 80% eine Fettlebererkrankung haben. Also das ist da nicht Seltenes, das ist eher die Regel als die Ausnahme.
Wenn ich nach Fettlebern suche medizinisch, ich kann beginnen, die Leber abzutasten, spüre ich die oder ab wann spüre ich denn die Leber, wenn sie verfettet ist in der körperlichen Untersuchung?
Die Leber kannst du eigentlich nur spüren, wenn sie wirklich relevant vergrößert ist. Das große Problem ist aber, das sagt dir dann erstmal gar nichts über den Zustand der Leber. Ich will jetzt hier niemanden enttäuschen, aber ich taste die Leber im Alltag nicht ab. So magisch sind meine Hände auch nicht. Ich weiß nicht, wie du das im Alltag machst. Vielleicht kannst du das mit deinen magischen Händen. Wie ist das, Martin?
Ich kann es auch nicht wirklich. Darum habe ich ja gedacht, frage ich dich mal, wie du es so machst. Ja.
Ich kann es leider nicht. Ja. Also deswegen, ja, die Leber abtasten bringt nicht so viel. Also meine Empfehlung ist, wenn wir nach Fettlebererkrankung suchen wollen, dann müssen wir als erstes einmal die Leberwerte bestimmen. Und mit Leberwerten meine ich die GPT und GOT oder ALT und AST, je nachdem, wie es im Labor heißt. Ich bin jetzt natürlich in meiner Hochschulambulanz, deswegen bestimme ich da auch immer noch die alkalische Phosphatase und die Gamma-GT mit. Die alkalische Phosphatase sagt mir nicht so viel über eine Fettlebererkrankung, die ist eher ein Marker für Erkrankungen, die das Gallenwegsystem betreffen. Aber ich probiere natürlich über den Tellerrand zu gucken und hier schnell in der Abklärung zu sein. Und ich schaue dann vor allem, ob GPT und GOT erhöht sind. Also die Transaminasen, das sind Enzyme, die in den Hepatozyten sind. Die sind zum Teil nicht ganz leberspezifisch, aber die geben mir schon einen guten Hinweis, dass ein gewisser Leberschaden aktuell vorliegt, wenn die erhöht sind. Hier muss ich aber auch ganz klar dazu sagen, normale Leberwerte, also normale GPT und GOT, bedeuten nicht per se, dass die Leber zu 100% gesund ist. Das muss man leider auch bedenken. Und deswegen empfehle ich immer eigentlich, vor allem bei Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes, wenn wir jetzt da bleiben, dass man einmal einen Ultraschall macht. Da kann man sehr schnell erkennen, ob Fett in der Leber ist. Die Leber wirkt dann einfach heller in der Sonografie. Man kann sich da auch schön die rechte Niere mit einstellen, weil eigentlich sollte die Leber von der Echogenität, also von, so wie sie aussieht im Bild, ungefähr aussehen wie die Nierenrinde. Und wenn die Leber heller ist, dann ist sie verfettet und sogar relevant schon verfettet. Das sehen wir erst so ab ungefähr 15-20% Verfettung, fällt uns das dann im Ultraschall auf. Und dann müssen wir im nächsten Schritt gucken, liegt hier eine Vernarbung vor.
Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen zu den Laborwerten, weil du hast die Transaminasen aufgeführt und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es das, was du auf der Hausarztebene auch empfiehlst. Die Transaminasen sollten mindestens dabei sein. Empfiehlst du auf der Hausarztebene drüber hinaus noch etwas oder reicht das?
Mir würden die Transaminasen nicht reichen und ich würde der Hausärztin und dem Hausarzt immer empfehlen, und ich denke, das zumindest erlebe ich so, dass das auch immer gemacht wird, ein kleines Blutbild noch mitzumachen. Wir brauchen kein Albumin. Albumin ist zwar ein toller Lebersynthesemarker, aber das ist teuer. Wir brauchen in dem Setting auch nicht primär unbedingt ein Bilirubin. Und wir brauchen jetzt auch nicht an der Stelle den INR oder den Quick, sondern was wir brauchen, sind die Thrombozyten, die Blutplättchen und die Transaminasen, weil dann können wir in Kombination mit dem Alter der Patientin oder des Patienten einen sogenannten Leberfibrose-Risikoscore berechnen. Sperriges Wort, bedeutet aber, das ist ein einfacher Score, den wir entweder im Internet berechnen können oder die meisten Labore geben den auch schon automatisiert auf dem Laborzettel aus, wenn man das anfragt, der uns abschätzen lässt, hat meine Patientin, hat mein Patient ein Risiko für eine Vernarbung der Leber oder liegt hier höchstwahrscheinlich keine Vernarbung vor? Und das, was die Leitlinien uns aktuell empfehlen, ist, dass wir den sogenannten FIB4-Index bestimmen. Und dieser besteht eben aus GPT, GOT, Alter und den Thrombozyten.
Da will ich schon nochmal nachfragen. Also, dass wir Scores errechnen, daran habe ich mich gewöhnt. Aber was haben jetzt die Blutplättchen plötzlich mit Lebererkrankungen oder Leberfibrose zu tun?
Guter Punkt. Ist nicht das Erste, was einem jetzt so einfach einfällt. Die Blutplättchen spielen eine große Rolle, wenn wir abschätzen wollen, ob hier eine Leberzirrhose bereits vorliegen könnte. Nochmal ganz kurz zur Einordnung. Leberzirrhose ist die endständige Vernarbung der Leber. Also wenn wir eine Verfettung der Leber haben, kann es durch die Verfettung zur Entzündung kommen über die Jahre und Jahrzehnte. Und im Rahmen dieser Entzündung sterben Zellen ab. Und da gibt es so Zellen in der Leber, die heißen hepatische Sternzellen. Und die können leider Bindegewebe in die Leber abgeben und das wird dann zu Narbengewebe und das verdrängt die Hepatozyten, also die guten Leberzellen, die wir haben wollen. Und wenn diese guten Leberzellen immer weniger werden und die Vernarbung immer mehr wird, dann haben wir irgendwann eine Leberzirrhose. Und das Problem, was bei der Leberzirrhose dann auftritt, ist A, die Leber arbeitet nicht mehr so gut, weil es zu wenig Hepatozyten gibt, und B, das Blut kann nicht mehr so gut durch die Leber fließen. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Schwamm. Die gesunde Leber ist wie ein Schwamm. Da trifft das Blut aus dem ganzen Magen-Darm-Trakt und auch aus der Milz über die Pfortader auf die Leber, fließt durch diesen Schwamm, durch diese weiche, gesunde Leber und geht dann in die Lebervenen. Wenn die Leber jetzt vernarbt und der Zirrhose wird, dann wird dieser Schwamm leider zu einem Stein. Und vor einem Stein staut sich das Blut und das nennen wir dann Pfortaderhochdruck. Das heißt, der Druck in diesem zuführenden Gefäßsystem steigt und dann staut sich das Blut in den Magen-Darm-Trakt und eben auch zur Milz. Und dadurch wird die Milz dann größer durch dieses gestaute Blut und man kann ganz grob sagen, da verheddern sich dann die Thrombozyten, also die Blutplättchen, und die gehen dann runter, wenn dieser Druck steigt. Das heißt, wir haben dann weniger, die wir im Blut messen können. Und deswegen ist das so ein guter Indikator dafür, ob hier schon beispielsweise eine Leberzirrhose vorliegen könnte.
Das ist wirklich spannend. Das war mir überhaupt nicht klar, dieser Zusammenhang. Draufgekommen sind wir über diesen FIB-4-Score als Screening-Instrument. Dieser FIB-4-Score, was sagt er mir genau? Gibt es eine Zahl, die dann rauskommt vermutlich? Wie staffelt sich diese Zahl und wo schrillen die Alarmglocken? Und wo macht man letzten Endes weiterführende Untersuchungen?
Genau, also ich glaube für den Alltag, vor allem für die Ärztinnen und Ärzte, die jetzt nicht sich tagtäglich mit der Leber beschäftigen wollen, so wie ich, und das ist ja auch vollkommen verständlich, für die muss man es, glaube ich, einfach halten, weil sonst kann man so einen Score, finde ich, immer schlecht anwenden. Deswegen gibt es da auch nur ein paar Cut-offs, die man sich merken muss oder was ich auch empfehlen kann. Die meisten Rechner im Internet sagen einem sofort auch, oh, Christian, bleib mal aufmerksam, den Patient, die Patientin solltest du besser weiterschicken. Und diese Cut-offs, die man sich merken kann, ist bei dem FIB-4-Index einmal für Personen, die unter 65 Jahre sind, aber über 35 Jahre, und das ist natürlich eine Gruppe, wo wir gucken sollten, da ist der untere Cut-off 1,3 Punkte. Wenn wir unter 1,3 Punkten liegen, dann ist die Chance extrem gering, dass hier eine fortgeschrittene Vernarbung oder sogar Leberzirrhose vorliegt. Das heißt, hier können wir uns von Leberseite erstmal entspannen. Wir sollten aber natürlich nicht vergessen, die Patienten sind häufig metabolisch krank. Das heißt, wir sollten natürlich alle anderen Erkrankungen gut behandeln und auch die richtigen Lifestyle-Empfehlungen geben. Wenn wir aber über diesem Cut-off von 1,3 liegen und wenn man etwas älter ist, über 65 Jahre, dann geht dieser Cut-off hoch auf 2,0, weil dieser FIB-4-Index auch durch Alter getrieben ist. Dann sollten wir hellhörig werden. Das bedeutet noch nicht, dass zwangsläufig eine fortgeschrittene Lebererkrankung oder gar eine Zirrhose vorliegen muss. Aber hier sollten wir weiter abklären und dann im Zweifel auch mal weiterverweisen an den Spezialisten, der sich häufiger damit beschäftigt.
Was mir total gut gefallen hat, ist vorhin dein Beispiel, dass die Leber zum Stein wird. Ja, da kann man sich richtig vorstellen, wie der Pfortaderhochdruck entsteht und wie das Blut dagegen anpresst und nicht mehr hineinkommt. Jetzt ist ja dieses zum Stein werden im Rahmen der Diagnostik auch ganz wichtig. Da gibt es ja diese Technik, die Elastographie. Was genau ist denn das und wie oft setzen wir das ein?
Also das ist eine tolle Technik, mit der wir mittlerweile auch schon viel Erfahrung gesammelt haben, weil wir haben das schon deutlich über 10 Jahre. Das gibt es zum einen als Gerät von einem Anbieter, was man sich in seine Praxis oder in seine Ambulanz stellen kann. Das ist aber relativ teuer, muss man ehrlich sagen. Und mittlerweile haben auch viele Ultraschallgeräte eine Elastographiefunktion integriert. Und Elastographie bedeutet, dass wir ganz einfach ausgedrückt Impulswellen in die Leber senden, von außen durch die Haut. Davon spürt die Patientin, spürt der Patient absolut gar nichts. Das tut also nicht weh. Und das Gerät nimmt dann wieder auf, wie diese Wellen zurückgeschossen werden von der Leber und kann damit quantifizieren, wie hart die Leber ist. Und da kommen wir wieder, wie du es gesagt hast, zu diesem Steinbeispiel zurück. Wenn die Leber vernarbt, wird die Leber weniger elastisch, deswegen auch Begriff Elastographie. Und damit härter. Und diese Ergebnisse, die da rauskommen, sind ein sehr gutes Surrogat dafür, ob die Leber eine fortgeschrittene Vernarbung hat oder eben nicht.
Braucht jetzt jeder, wo der Hausarzt im Ultraschall eine Fettleber gesehen hat, gleich eine Elastographie? Oder wo ist dann der Schwellenwert oder wo ist der Übergang zu ich sende zu dieser Elastographie? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, so richtig weit verbreitet ist es noch nicht.
Nee, da gebe ich dir recht. Das ist noch nicht bei allen angekommen. Ich hoffe natürlich, dass das in Zukunft mehr wird. Und deswegen müssen wir die Ströme der Patientinnen und Patienten natürlich steuern. Und das kann man ganz klar sagen, wenn jemand in diesem FIB4-Index unter 1,3 liegt, beziehungsweise wenn die Person über 65 ist und unter 2 liegt, dann müssen wir das nicht machen mit der Elastographie. Hier ist die Chance verschwindend gering, dass eine fortgeschrittene Fibrosierung oder Zirrhose vorliegt. Wenn wir diesen Cut-off reißen, dann gibt es zum einen noch einen oberen Cut-off, der liegt bei 2,67. Patientinnen und Patienten, die darüber liegen, haben schon ein ziemlich hohes Risiko, eine fortgeschrittene Vernarbung zu haben und die sollten wir unbedingt weiterschicken. Wenn jemand jetzt nur ganz knapp über dem Cut-off ist, dann ist es meiner Meinung nach auch vertretbar, nochmal zu versuchen, an den Lebensstil ranzugehen, zu versuchen, Gewicht zu reduzieren und auch in 3 oder 4 oder 5 Monaten nochmal zu untersuchen. Wenn dann dieser FIB4-Index aber weiter erhöht sein sollte, dann sollte man zumindest einmal gut nachschauen, ist die Leber hier fortgeschritten krank oder eben nicht.
Jetzt könnte man so ein bisschen sagen, der kleine Geldbeutel lässt sich die Leber vom Hausarzt mit der Hand abtasten, der mittlere Geldbeutel holt sich eine Ultraschall-Elastographie und der Manager, der braucht jetzt unbedingt die Kernspin-Elastographie. Ist ein Unterschied zwischen Kernspin und Ultraschall-Elastographie überhaupt relevant oder gibt es da überhaupt einen und brauche ich eine Kernspin-Elastographie? Geht das überhaupt?
Das kann man machen und das ist ein tolles Verfahren, muss man ganz klar sagen. Und das ist vielleicht auch der Ultraschall-Elastographie sogar noch ein bisschen überlegen. Brauchen wir das jetzt im Alltag und müssen das bei jedem machen? Ein ganz klares Nein von meiner Seite. Also ich mache das aktuell nur im Studiensetting, wo es dann vorgeschrieben ist. Ich verlasse mich rein auf diese Ultraschall-Elastographie-Verfahren und damit kann man wirklich den größten Teil der Patienten hervorragend dann managen.
Ich erinnere mich noch, wie ich sozusagen junger Assistent war. Da haben wir Lebern biopsiert am Akkord, also immer Nadeln reingesteckt, Gewebe rausgeholt, in die Pathologie geschickt. Diese ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, ersetzen die das größtenteils oder vollständig oder machen Sie die Histologie sogar überflüssig im Zusammenhang mit der Fettleber?
So bin ich tatsächlich auch noch groß geworden, also so wie du. Wir haben auch wahnsinnig viel biopsiert in Mainz und das lag natürlich daran, dass wir nicht gut in die Leber gucken konnten, ohne diese Elastographie und vor allem die Vernarbung nicht gut quantifizieren konnten. Diese Elastographie-Messung hat meiner Ansicht nach schon zu einem absoluten Paradigmenwechsel da geführt. Wir biopsieren viel weniger, weil wir mit der Elastographie sehr gut abschätzen können, liegt hier eine Vernarbung vor, liegt hier keine Vernarbung vor, sind wir schon im Bereich einer Leberzirrhose, ja oder nein. Aber man muss natürlich sagen, für spezielle Fragestellungen brauchen wir immer noch die Biopsie. Und da geht's vor allem natürlich drum, die Steatohepatitis, also die entzündliche Fettlebererkrankung, die können wir formal tatsächlich nur mit der Biopsie diagnostizieren. Und was auch gesagt werden muss, zu differentialdiagnostischen Zwecken ist die Biopsie auch heute noch unerlässlich. Also das heißt, die Biopsie ist nicht ausgestorben, sie ist nur selektionierter geworden. Und ich finde das sehr gut, weil wir uns vor jeder Biopsie wirklich sehr kritisch die Frage stellen müssen, bringt uns die Biopsie jetzt hier weiter, ja oder nein?
Bevor ich dich jetzt anfange hier wie wild zu loben, weil du hast uns viel erläutert heute, möchte ich das fachliche Schlusswort doch gerne irgendwie bei dir lassen. Wenn ich nun so eine mild moderate Fettleber habe, wie oft brauche ich Kontrollen? Muss ich jetzt jedes Vierteljahr irgendwo hin, um eine Kontrolle zu erfahren? Oder gibt es 1-, 2- oder 5-jährige Zyklen, die völlig ausreichend sind?
Also wenn wir eine frühe Fettlebererkrankung haben, ohne relevante Fibrosierung, dann reicht das, wenn wir da alle 1 bis 3 Jahre nach dem FIB4-Index und den Leberwerten gucken. Meiner Ansicht nach bringt es nichts, wenn wir da alle 6 Wochen die Leberwerte kontrollieren und uns dann anschauen, sind die Leberwerte ein bisschen hochgegangen, sind sie ein bisschen runtergegangen. Das sind Dinge, die man so gar nicht interpretieren kann. Das heißt, bei früher Erkrankung reichen Kontrollen alle 1 bis 3 Jahre. Anders sieht das aus, wenn wir zur fortgeschrittenen Fibrosierung oder sogar zur Leberzirrhose gehen. Aber vielleicht haben wir da ja auch in einer zukünftigen Folge nochmal Zeit. Und jetzt probiere ich mich hier durch die Hintertür nochmal einzuladen. Aber vielleicht holst du mich dafür ja nochmal an Bord.
Das werde ich, glaube ich, sehr, sehr gerne tun. Lieber Christian, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auf der Verdauungscouch Platz zu nehmen und dass wir letzten Endes alle an deiner fachlichen Expertise so ein bisschen teilhaben dürften. Ich bedanke mich bei den Zuhörern für ihr Interesse. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt, habt ein bisschen was für den eigenen Alltag mitnehmen können und ich freue mich, wenn ihr wieder auf der Verdauungscouch Platz nehmt, wenn es in 14 Tagen wieder heißt, herzlich willkommen auf der Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.